have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir mehrfach aktuell wöchentlich einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich wünsche meinem virtuellen Gegenüber Julius Schubert einen wunderschönen guten Morgen und euch da draußen einen wunderschönen guten, zu welcher Tageszeit auch immer ihr euch diese Folge gönnt. Julius, grüß dich.
Wunderschönen guten Morgen, mein Bester. Wie geht's? Wie steht's?
Es geht mir fantastisch. Ich habe richtig Bock auf die heutige Aufnahme. Finals, Baby. Die letzte Runde der NBA Playoffs, die letzten 4 bis 7 Spiele der NBA-Saison 2025-26 stehen vor der Tür. Morgen geht's los, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und deswegen ist es ja ganz klar, dass wir uns hier einen Tag vorher vor die Mics setzen und das mal einmal schön durchsprechen für euch da draußen. Was uns hier erwartet zwischen den Oklahoma City Thunder und den Indiana Pacers. Und abgesehen davon geht's mir fantastisch. Ich habe es in unserer Supporter-Folge gestern schon freudig verkünden dürfen und jetzt auch in der Öffentlichkeit. Ich darf mich inzwischen, also ich habe mich sowieso schon Master genannt, aber jetzt darf ich mich auch aus akademischer Sicht Master nennen. Ich habe endlich die Nachricht bekommen, dass ich meine Masterarbeit souveränerweise tatsächlich sogar, da hätte ich nicht zwingend mitgerechnet, bestanden habe. Und jetzt mein Masterstudium abgeschlossen habe. Dieses Announcement habe ich zu Beginn der Folge für unsere allgemeine Öffentlichkeit, für unsere heißgeliebten Hörerinnen und Hörer. Und dementsprechend reite ich auf einer Welle der Euphorie, seit ich diese Nachricht vorgestern bekommen habe. Und diese Welle der Euphorie ist natürlich noch größer geworden durch die Nachricht, dass Drake im Sommer nach Deutschland kommt. Und ist jetzt nochmal größer geworden durch die Nachricht, dass ich mit dir eine Finals-Preview aufnehmen können. Also, ganz klassisch, can't believe this is my life. Smiling through it all. Mir geht's super. Ich hoffe, da kannst du dich anschließen.
Ich habe zwar nie in meinem Leben irgendetwas mit einem Masterstudium zu tun gehabt, aber ich freue mich, dass ich zumindest jetzt einen Podcast-Partner habe, der etwas aus seinem Leben macht. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich hatte es gestern schon gesagt, herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle auch. Ich mache jetzt meinen Master und Star Wars Joke nicht nochmal. Da muss man dann schon Supporter sein, wenn man solche richtig, richtig geilen Jokes hören möchte. Das machen wir jetzt nicht nochmal in der Öffentlichkeit, aber an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Gucken wir mal morgen, was rauskommt beim Drake Presale. Ich bin sehr gespannt, werde das Konzert aller Voraussicht nach mit meinem Bruder besuchen, was mich in eine ungünstige Situation bringt, weil Drake jetzt nicht unbedingt Rücksicht genommen hat auf die Sommerferien in Sachsen-Anhalt, was ich gar nicht nice finde, und auch nicht Rücksicht genommen hat auf irgendwelche Wochenenden, weshalb von den 8 Shows, die Drake in Deutschland spielt, genau 2 möglich sind mit mir und meinem Bruder. Weshalb ich gestern kurz überlegt habe, wie wichtig mir mein Bruder eigentlich ist, ob er mir genug wichtig ist, um es hier bei 6 Shows gar nicht erst zu probieren, ein Ticket zu kriegen, ob ich dann lieber alleine gehen würde, im Zweifelsfall, und mein Bruder dumm dasteht, aber das kann ich natürlich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, deswegen werde ich morgen nur bei 2 dieser 8 Shows versuchen, ein Ticket zu kriegen, damit mein 17-jähriger kleiner Bruder und ebenfalls riesiger Drake-Fan da ebenfalls dann mit am Start sein kann. Da müssen wir dann ja schauen, dass wir eins der beiden Konzerte erwischen, was an dem Samstagabend stattfindet. Beziehungsweise, nee, das in Köln Samstagabend, das werden wir anpeilen, und Berlin Freitagabend, weil man halt Freitag nach der Schule noch von uns aus nach Berlin kommt, aber nicht mehr nach Köln da. Deswegen ist Berlin Uber Arena an dem Freitagabend unser Plan A, wenn man da dann auch abends entspannt wieder zurückfahren könnte, und Köln Samstagabend unser Plan B, und bei allen anderen Shows. München wäre halt geil, da wohnt meine Schwester, da könnte man direkt übernachten, aber wenn der gute Drizzy Drake das an einem Dienstag und Donnerstag anpeilt im September, dann ist es natürlich schwierig für jemanden, der Schule hat. Er hat vorgeschlagen, ja, ach, dann melde ich mich krank und gehe zum Arzt und dann machen wir das schon irgendwie. Und ich so, yo, kennst du deine Mama? Vor allem ist nächstes Jahr in der 12. Klasse Abiturjahr die Hoffnung, dass ja das zweite von drei Kindern, was aus seinem Leben macht, nach meiner Schwester, ist immer noch da bei meinen Eltern. Deswegen fürchte ich fast, dass die Chancen da sehr schlecht stehen für den guten Mann, da in der 12. Klasse an einem random Dienstag zu einem Drake-Konzert nach München zu fahren und die Schule sausen zu lassen. Aber hey, never say never, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin nicht nur gespannt, ob wir Drake-Karten kriegen, sondern ich bin auch sehr gespannt, wie es bei den New York Knicks weitergeht. Ich hatte vorgestern ein Video gemacht mit dem Titel "Sind die Knicks in einer Sackgasse?". In dem, auf dem Thumbnail war ein Carl Anthony Towns Foto und das Wort Trade Fragezeichen. Und ich habe in diesem 9-Minuten Video über eine Menge Probleme der Knicks geredet, über eine Menge Stuff geredet, wie es weitergehen könnte. Mit keiner Silbe ist auch nur der Name Tom Thibodeau gefallen in diesem Video, weil ich nicht gedacht hätte, dass sein Job in Gefahr ist. Life comes at you very fast in the NBA. Sehr schnelllebiges Geschäft, sehr überraschendes Geschäft. Und als du mir dann gestern Abend auf WhatsApp geschrieben hast, wollen wir morgen dann kurz über Thibs reden, war mir klar, okay, gut, der Mann wurde gefeuert, bevor ich die Shams Notification wenige Sekunden später dann gelesen habe. Und darüber wollen wir jetzt natürlich kurz, bevor wir in die Finals-Preview reingehen, natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Was war deine erste Reaktion nach diesen Neuigkeiten?
Ich war tatsächlich nicht so geschockt, aber dann doch irgendwo sehr überrascht. Also man hatte in Podcasts von amerikanischen Kollegen in den letzten Tagen, als natürlich viele, so wie wir das ja auch gemacht haben, in einer Supporterfolge, war es Ende letzte Woche oder war es diese Woche sogar schon? Was ist denn heute für ein Wochentage haben für mich aktuell überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Ich meine, es war Ende letzte Woche, als wir
heute ist Mittwoch.
Ja, okay, danke. Als wir über die Pacers, den Finaleinzug der Pacers und dann natürlich auch die Zukunftsaussichten der Knicks gesprochen haben. Und auch da haben wir beide jetzt nicht wirklich darüber geredet, dass Tom Thibodeau irgendwie in Gefahr sein könnte, hier seinen Job zu verlieren. Aber in den Tagen danach, als das dann auch viele andere amerikanische Kollegen gemacht haben, eben diese Gedankenspiele, wie es jetzt in New York weitergehen könnte, ist das schon hier und da mal gefallen. Da war jetzt nichts Handfestes, irgendwelche Insider-Infos dabei. Aber ich habe mir dann schon gedacht, okay, wo Rauch ist, da vielleicht auch Feuer. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, jetzt nachdem ich die Nacht drüber geschlafen habe und mich versucht habe, in die Entscheidungsfinder hineinzuversetzen und mich zu fragen, was könnte denn da passiert sein. Ich finde, man kann Tom Thibodeau aktuell weniger vorwerfen als in den letzten Jahren. So, das mit den Rotationen in der Regular Season, dass die Starter und die festen Rotationsspieler, diese ersten 6-7 Mann, in den Boden geritten wurden, das war schon trotzdem so, aber letztendlich de facto ist es ja nicht zum Problem geworden, wie das letztes Jahr in den Playoffs beispielsweise der Fall war. Und in diesen Playoffs, gut, man könnte vielleicht sagen, hätte ihm früher schon einfallen können, dass Landry Shamet und D'Lon Wright in seinem Team sind und er die vielleicht einsetzen könnte. Ja, okay, könnte man argumentieren, aber letztendlich hat er ja nicht nur einen Wechsel in seiner Startformation vorgenommen, sondern eben auch die Rotationen im Laufe der Serie gegen die Pacers, als sich herausstellte, Dinge XYZ funktionieren nicht, hat er da eine Flexibilität bewiesen, die wir so von ihm einfach nicht kannten aus seiner bisherigen Trainerkarriere. Deswegen, man muss Tipps, glaube ich, schon ein gewisses Level an Props geben, aber wie gesagt, ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen, weil Thibodeau ein Headcoach ist, der traditionell immer darüber kam, eine geile Defense aufzubauen. Das ist ihm wahrscheinlich aufgrund des Personals, also das ist die Frage, wie gut kann deine Defense sein, wenn du Karl-Anthony Towns und Jalen Brunson als zwei deiner wichtigsten Eckpfeiler auf dem Feld stehen hast. Das ist ihm nicht so hundertprozentig gelungen und es hätte sicherlich Coaches gegeben, die für eine vielseitigere, weniger ausrechenbare und unterm Strich dann wahrscheinlich auch bessere Offense hätten sorgen können. Die Idee ist vermutlich, dass man sich versucht, einen solchen Headcoach reinzuholen. Ich bin mir relativ sicher, dass das bedeutet, dass wir keinen Karl-Anthony Towns Trade sehen werden, worüber wir beide ja noch spekuliert hatten, ob das dann der Weg sein könnte und was ja auch einer der Punkte in deinem Video war. Ich denke, dieser Pfad ist jetzt so gut wie ausgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich entscheidet, auf dem Posten des Headcoaches einen so großen Wechsel vorzunehmen und dann auch noch personell. Ich denke eher, dass man jetzt hofft, nur den neuen Coach X reinzuholen, der dann aus dem vorhandenen Kern, aus dem vorhandenen Spielermaterial im besten Fall mehr rausholen kann. Also, ich war überrascht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, diese Entlassung ist gerechtfertigt, aber ich sehe schon, wo es herkommt, so unterm Strich.
Ich denke jetzt nicht, dass diese Coaching-Entlassung irgendwie einen großen Einfluss darauf hat, ob man jetzt diesen Kader verändert oder nicht. Also man wird sicherlich versuchen, Giannis zu kriegen, egal ob Tom Thibodeau der Head Coach dieses Teams ist oder ob ich der Head Coach dieses Teams bin oder ob es Michael Malone ist. Und ich denke, dass hier schon getrennt wird dann zwischen, okay, welche der Probleme lagen am Coach? Wir wechseln unseren Coach. Welche der Probleme lagen an Kader oder an Karl Anthony Towns? Okay, wir bauen den Kader um und gucken, wie es halt mit Karl Anthony Towns weitergeht. Ich würde gerade in der aktuellen NBA generell nicht davon reden, irgendwie, dass irgendetwas ausgeschlossen ist oder dass ich irgendetwas für mehr oder weniger ausgeschlossen halte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Knicks, die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie für aggressive Moves bekannt sind und dass sie hier wirklich auf einer Mission sind, dieses Championship-Window von 3-4 Jahren, die man noch hat, maximal gut zu nutzen. Und deswegen denke ich, dass man trotzdem im Sommer zumindest über die Possibility nachdenkt, sich von Karl Anthony Towns zu trennen. Die zweite Geschichte, wir hatten gestern bei einem ganz, ganz anderen Nicht-Basketball-Thema darüber geredet, dass du einfach die Erwartungshaltung so gering wie möglich hältst mit dem Ruf, den man sich erarbeitet im Verlauf der Zeit. Und dann, wenn du aber so kleine, eigentlich selbstverständliche Dinge machst, für die du aber nicht bekannt bist in dem Sinne, dann sind die Leute so, wow, geil, crazy. Und das ist so ein bisschen das Tom Thibodeau-Ding. Wenn du einfach dafür bekannt bist, dass du ein mega sturer Coach bist, der nie seine Lineups wechselst, und dann machst du das halt doch einmal, was jeder andere Coach ständig macht in irgendwelchen Serien, dann sind Leute auf einmal so, wow, okay, er kann's ja doch, cool. Das ist ja ein Win auf seiner Seite. Wobei es halt eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass du von der einen Lineup zur anderen halt gehst, wenn Sachen nicht funktionieren. Oder so andere Sachen, für die Tom Thibodeau halt bekannt war und sich diesen Ruf im Laufe der Jahre quasi angeeignet hat. Ja, cool, dass er dann jetzt bereit war, auch so ein bisschen an seinen Standpunkten zu rütteln. Und das ist nicht selbstverständlich. Aber das sind jetzt für mich keine großen Pluspunkte, wo ich sage, Alter, das muss man ihm jetzt riesig groß ankreiden. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und dass es nicht bei ihm selbstverständlich war, ist eigentlich eher ein Minuspunkt in meinen Augen. Aber gib mir 5 Minuten, um dich davon zu überzeugen, dass es die richtige Entscheidung der New York Knicks war, sich von Tom Thibodeau zu trennen. Ich bin hier nicht krass auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Es gab Leute, die gesagt haben, ey, wie kann man nach der besten Saison, die dieses Team seit 25 Jahren gespielt hat, den Coach feuern? Thibodeau hat 4 Playoff-Serien gewonnen in den letzten 3 Jahren. Und bevor er angefangen hat, die Knicks zu coachen, haben die Knicks gerade einmal 2 Playoff-Serien gewonnen. Also zwischen 2000 und dem Jahr, wo Thibodeau angefangen hat, die Knicks zu trainieren, 2021, haben die Knicks 2 Playoff-Serien gewonnen, seitdem 4. Die Knicks hatten unter Thibodeau 2 50-plus-Win-Saisons in der Regular Season. In den 21 Jahren davor hatten sie auch 2. Der Mann hat diese Franchise transformiert. Er hat eine Winning Culture geschaffen. Er hat ein Fundament aufgebaut im Verlaufe der Jahre. Und das ist seine große Stärke. Ein geiler Regular Season Coach, der dem Team eine Identity gibt, der eine Mentalität schafft, der das Fundament für Erfolg schafft. Ich habe den Vergleich gelesen und ich finde den genial. Zumal es auch hier um einen anderen Coach geht, der entlassen wurde, nachdem er Coach of the Year wurde, ein paar Jahre her. Und zwar Dwayne Casey. Dwayne Casey hat in Toronto über Jahre hinweg das Fundament gebaut, die Infrastruktur gebaut, diese Siegeskultur gebaut und das Fundament für Erfolg. Und das können nicht viele Coaches und das konnte Dwayne Casey und das kann Tom Thibodeau sowie wenige andere Coaches in der NBA. Doch dann kam in Toronto irgendwann der Moment, wo man gesagt hat, okay, alles schön und gut, wir wollen nicht jedes Jahr in der zweiten Runde rausfliegen, wir wollen Meister werden. Und dann brauchst du einen Coach, der kein Regular Season Coach ist, sondern ein Playoff Coach, der das Team elevaten kann, der in den Playoffs auf dem höchsten Level das Maximum aus dem Team rausholt. Und was die Raptors gemacht haben, ist, sie haben die schwierige, aber richtige Entscheidung getroffen, damals sich von Casey zu trennen und haben Nick Nurse reingeholt. Nick Nurse ist kein Coach, der seine Stärken beim Bauen des Fundaments hat oder bei der Installierung der Infrastruktur. Nick Nurse ist ein Coach für Playoff-Serien. Und was die Knicks jetzt brauchen, ist ihren Nick Nurse. Ich fand diesen Vergleich ziemlich geil und er passt in meinen Augen sehr, sehr gut auf das Beispiel New York Knicks. Tom Thibodeau ist nicht schuld am Ausscheiden. Tom Thibodeau ist nicht schuld, dass dieser Kader so ist, wie er ist. Aber Tom Thibodeau ist nicht der richtige Coach für diese Art Kader. Tom Thibodeau war der perfekte Coach für den Kader aus der letzten Saison. Dieses Defensive-Minded-Team, dieses Team, was mehr aus Rollenspielern entstand und weniger aus Stars. Das Team, was über Physis kam, über Hustle, über Ehrgeiz, über Mentality, über den Gegner overpowern, an den Brettern dominieren, defensiv den Korb zu beschützen, Transition-Basketball. Dieses Team, was einfach härter gespielt hat und es mehr wollte und mehr eine Einheit war. Das ist ein Tom Thibodeau-Team gewesen und das war in seiner Karriere immer so. Im Sommer ist man dann den Weg gegangen und hat gesagt, okay, alles schön und gut, Fun Time is over, wir wollen jetzt hier einen ernsthaften Contender haben und wir holen Stars rein. Und man hat Tom Thibodeau ein Team im Sommer an die Seite gestellt, was kein Tom Thibodeau-Team ist in meinen Augen. Mit Karl Anthony Towns, mit Mikal Bridges und das hat halt einfach nicht funktioniert. Jetzt in den Playoffs, er hat einiges richtig gemacht, hat aber auch vieles falsch gemacht für mich in den Playoffs. Wie gesagt, nicht schuld daran, dass man gegen die Pacers ausgeschieden ist, aber er hat nicht das Maximum aus diesem Team rausgeholt. Vielleicht ein paar Sachen, die mich gestört haben an diesen Playoffs und dieser Saison. Two-Big-Lineups. Warum hat man die Two-Big-Lineups nicht in der Regular Season ausprobiert, nachdem Mitchell Robinson zurückkam? Warum hat man nicht vielleicht in der Regular Season gesagt, es könnte mal eine Serie kommen, da brauchen wir unsere Two-Big-Lineups. Es könnte ein Gegner kommen, eine Zeit kommen, da brauchen wir das. Lass uns das doch mal ein wenig üben. Warum hat man nicht die Regular Season genutzt, um eine vielschichtigere Offense zu bauen? Von den 16 Playoff-Teams, das ist übrigens alles auch in meinem YouTube-Video, deswegen habe ich jetzt hier die ganzen Facts gerade am Start. Von den 16 Playoff-Teams, weißt du, wie viele Teams weniger 3 auf 100 Possessions dieses Jahr genommen haben als die Knicks in den Playoffs?
Weiß nicht, 2?
2, genau. Die Detroit Pistons und die Houston Rockets, die auch nur so wenige Dreier genommen haben, weil sie wissen, dass sie keine Dreier werfen können. Du hast eine Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Jalen Brunson Offense und du nimmst keine Dreier. Towns hat nicht mal 6 Dreier auf 100 Possessions genommen. Es gab Saisons, da hat Towns über 10 Dreier auf 100 Possessions genommen. Das ist der beste Shooting Center der NBA, der nimmt keine Dreier. Warum hattest du für eine gute halbe Saison das beste Two-Man-Game im Basketball und hörst dann auf, das zu laufen? Wie oft haben wir in diesen Playoffs das klassische Jalen Brunson, Karl Anthony Towns Two-Man-Game gesehen? Nicht oft. Absolut nicht oft. Kann mir einer erklären, warum das so ist? Weil ich kann es auf jeden Fall nicht erklären. Wir haben unsere 4 Starter, Brunson, Bridges, Anobi und Cat, die Big 4. Möchtest du mal tippen, wie viele Minuten Josh Hart mit diesen Vieren in dieser Regular Season und diesen Playoffs zusammen auf dem Parkett stand und Juice McBride?
Boah.
Es ist unmöglich zu raten. Es sind 1275 Minuten für Josh Hart. Es sind 49 Minuten für McBride. Warum hat McBride nicht einmal 50 Minuten zusammen mit diesen Vieren gesehen in dieser Saison? Tom Thibodeau hat in der Regular Season einen guten Job gemacht, dahingehend, dass er das Team in die Playoffs getragen hat und das Team ordentlich Basketball gespielt hat. Er hat die Regular Season nicht genutzt, um zu experimentieren. Und er hat jetzt auch in den Playoffs in meinen Augen nicht gut genug adjusted und nicht gut genug, ja, gearbeitet. Das muss eine Offense sein mit mehr Ball-Movement, mit mehr Player-Movement, mit mehr gezielten Attacken auf die Schwachstellen des Gegners, mehr mit Karl Anthony Towns involviert, mehr organisiert, mehr und besseres Spacing. Das hatte alles nicht so richtig Hand und Fuß, da war viel zu viel Chaotik dabei. Und dass wir teilweise den Eindruck hatten, okay, da spielt jeder für sich, was letztes Jahr nicht der Fall war in New York, das lässt sich halt auch so ein bisschen auf Tom Thibodeau zurückführen. Playoff-Basketball ist einerseits Regular-Season-Basketball und Thibs ist nicht der erste Coach und er wird auch nicht der letzte sein, der besser in der regulären Saison ist als in den Playoffs. Und die Knicks brauchen jetzt ihren Playoff-Coach, der das Maximum aus dieser Offense herausholt. Das Gras muss nicht unbedingt grüner sein auf der anderen Seite. Alles hängt davon ab jetzt, wer es wird, ob es Michael Malone wird, ob es Mike Budenholzer wird, ob es jemand wie Johnny Bryan, Jay Wright, vielleicht sogar jemand wie Dan Hurley eventuell werden kann, ein Mike Brown, der jetzt in Sacramento entlassen wurde. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in New York, aber es ist eine schwierige, aber in meinen Augen richtige Entscheidung, wenn dieses Team jetzt wirklich Meister werden möchte. Wenn das jetzt ihr einziger Offseason-Move ist, wird man trotzdem nicht Meister nächstes Jahr. Aber wenn man jetzt Towns traden würde für Giannis, dann ist Thibodeau auch für dieses Team nicht der der optimale Coach. Du musst, glaube ich, das Team fixen und die Headcoaching-Sache. Und die Headcoaching-Sache hat man jetzt gemacht. Gucken, wie man als Nachfolger holt. Jetzt am Team noch ein paar Tweaks machen und dann können die Knicks ein sehr, sehr ordentliches Team sein nächstes Jahr. Außer sie holen sich Mike Budenholzer rein, dann wird das eine ähnliche Geschichte. Weil auch Mike Budenholzer ist so ein Infrastrukturbilder, der in den Playoffs aber schnell an seine Grenzen stößt. Und damit hätte ich gesagt, haben wir schon viel zu lange darüber geredet.
Naja, leider, Doc Rivers hat schon einen Job, leider. Sonst hätte man ja vielleicht auch in die Richtung denken können. Das war jetzt der Gedanke, den ich noch... Na, was würdest du... Mike Malone, oder? Das könnte
ja
was sein, was
das ist das
Sinn
Offensichtliche,
würde.
Ja.
Oder Taylor Jenkins würde ich auch feiern.
Mhm. Wobei Taylor Jenkins läuft auch nicht so viel und so gerne Pick and Roll in seinen Offenses, also...
Das stimmt.
Ob Brunson und Towns das so geil finden, aber es gibt auf jeden Fall Kandidaten. Mehr als genug.
Gibt es Kandidaten für den Finals MVP Award, außer auf der einen Seite Shai Gilgeous-Alexander und auf der anderen Seite anscheinend auch Pascal Siakam? Das war eine meiner schwächeren Überleitungen, muss ich zugeben. Jetzt gerade, nachdem ich das so laut ausgesprochen habe, da hätte sich jetzt vielleicht etwas Besseres finden können. Vielleicht irgendwie zwei Coaches, die auf jeden Fall nicht gefeuert werden im Sommer oder irgendwie sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Aber hey, man kann ja nicht immer 10 von 10 abliefern. Lass uns über die Finals sprechen, würde ich vorschlagen.
So machen wir's. Wie wir alle vorhergesagt haben.
Ja, yeah, klar.
Die Guten von uns schon vor der Saison und die Spätzünder dann spätestens natürlich zum Beginn der Playoffs treffen die Oklahoma City Thunder in den Finals auf die Indiana Pacers. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mal so Bock auf die Finals, weil meine Freude am Zuschauen ist direkt gekoppelt an die Einschaltquoten. Das wissen viele nicht.
Ach so, bist du, ja doch, Julius, ich weiß, dir sind Medienmärkte sehr wichtig.
Ja, wenn ich ein NBA-Spiel schaue und ich weiß, das gucken noch 10 Millionen andere Leute gerade, dann habe ich automatisch extrem viel Spaß. Wenn ich aber weiß, das gucken nicht mal 2 Millionen andere Leute gerade, dann will ich eigentlich auch nur noch den Fernseher ausmachen.
Ja,
und
ja, verstehe.
Weißt du, was mir wirklich richtig den Magen umdreht?
Wenn Teams keine Luxussteuer zahlen?
Ja, das sowieso. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass die Milliardäre, die bei Disney und ESPN ganz oben sitzen, dass die dieses Jahr in den Finals weniger Geld verdienen als in den letzten Jahren, da wird mir gleich komplett übel.
Ja, ja.
Least Watched Finals ever. Ich habe gar keinen Bock drauf. Nein, Spaß beiseite. Ich habe in den letzten Tagen an vielen Stellen gehört, boah, ja, Finals, guckt eh keiner, dies Jahr voll langweilig, wird keiner gucken, ja, NBA hat Mist gebaut mit der ganzen Parity und diesen ganzen Mist, was man jetzt gemacht hat. Jetzt haben wir jetzt zwei so Gurkentruppen in den Finals, das guckt sich eh keiner an. Ich würde mal in den Raum stellen, dass das sehr, sehr geile NBA Finals werden und dass es aus einer Basketballperspektive echt nice wird. Und was juckt es mich, ob das die least watched Finals ever werden? Solange ich großen Spaß daran habe, das zu verfolgen, weil zwei richtig geile Teams aufeinandertreffen, die mega Spaß machen und die einfach auf einer Basketperspektive uns da unfassbar viel bieten werden. Und das ist eine sehr, sehr feine Sache. Und da freue ich mich ungemein drüber. Und ich habe es jetzt bei der Preview auch gemerkt, das wird ein sehr, sehr geiles Aufeinandertreffen. Oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, das wird im Basketballerischen ziemliches Feuerwerk. Kurz zur Erklärung, diese ganze Least Watch Finals Geschichte, wir hatten ja neulich schon mal erwähnt, das ist das erste Mal in NBA History, dass zwei Teams aufeinandertreffen, die keine Luxussteuer zahlen. Was zum einen natürlich dafür spricht, dass diese beiden Teams in den letzten Jahren einfach fantastisch gearbeitet haben und, wie du dann richtig angemerkt hast, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel von diesen Teams sehen werden, weil sie halt jetzt schon so gut, aber eben noch günstig sind, im Falle von OKC vor allem. Und das schöne Stichwort Medienmärkte. Indianapolis ist der 9. kleinste Medienmarkt in der NBA, also auf Platz 22 im Liga-Ranking. OKC liegt auf Platz 28. Hast du im Kopf oder möchtest du raten, was die zwei kleinsten sind?
Boah, nee, sag mal.
New Orleans und Memphis.
New Orleans ist mir actually vorgeschwebt. Gut, ich kann jetzt viel erzählen. Aber New Orleans wäre wahrscheinlich ein Tipp gewesen, aber was war's? Memphis?
Memphis, ja.
Ja, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Da hätte ich auch noch sowas auf wie Sacramento oder so getippt oder Milwaukee.
Ja, Milwaukee ist da auch immer ein guter Shout.
Möchtest du zu dem Zusammenhang zwei super interessante Fun Facts noch haben? Selbst wenn du jetzt Nein sagst, werde ich sie trotzdem bringen.
In dem
wir
Fall.
Haben,
muss ich ja sagen.
Wir haben die beiden Teams 39 Mal zusammen gesehen in der regulären Saison im nationalen US-Fernsehen. Die Lakers hatten auch 39 Games. Ja. Und das ist das erste Mal, seitdem es seit 2007 5 Christmas Games gibt, dass keiner der beiden Finalisten an Weihnachten gespielt hat. Ist das nicht crazy?
Stimmt. Das hab, ja,
seit
ja, das
2007 war immer mindestens ein Finalist auch an einem Christmas Game beteiligt und dieses Jahr nicht. Also weder OKC noch Indiana haben an Weihnachten gespielt. Ich denke, ohne mich hier zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass sich das nächste Saison ändern wird.
Vermutlich. Pacers nix am Christmas Day, würde ich jetzt schon mal callen.
Pacers Thunder am Christmas Game
Day, ja, würde ich. Wär gut, das auch, könnt ihr auch. Aber dann guckt es halt wieder niemand, weißt du? Die kleinen Medienmärkte und
ja,
so.
Ja, und dann bin ich halt automatisch auch raus. Das kann dann auch das 21.30 Uhr Spiel sein. Da bin ich raus.
Ja, da habe ich keinen Bock. Da gehe ich dann lieber ganz essen.
Solidarisch mit den Disney-Bossen.
So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, lass uns erst ein bisschen drumrum reden, bevor wir dann wirklich ans Eingemachte kommen, ans Basketballerische kommen. Weil diese Finals halt einfach wirklich auch die ein oder andere Storyline schreiben. Die coolste und kurioseste, finde ich, und das ist der Titel deines Videos gewesen von gestern. Ich habe es mir bewusst nicht angeschaut, um hier offen und ehrlich und unvoreingenommen reinzugehen. Aber es ist so ein bisschen das Paul George Derby. Und das finde ich schon ziemlich witzig hier an der Stelle. Bei beiden Teams kannst du ihren Pfad zum Erfolg sehr direkt damit in Verbindung bringen, dass sie Paul George weggetradet haben. Auf der einen Seite offensichtlich OKC, der Paul George Trade, der auch danach noch sehr, sehr häufig zitiert wurde, der vermutlich rückblickend einer der schlechtesten Trades in NBA History ist, was damals niemand hat kommen sehen und was damals ein absoluter No-Brainer war, weil du anstelle der Clippers zusätzlich Kawhi Leonard in Free Agency bekommen hast. Aber dadurch haben sich die Oklahoma City Thunder zum einen Shai Gilgeous-Alexander gesichert und zum anderen einen Haufen voll Picks. Und einer dieser Picks führte zu Jalen Williams. Also ja, du hast in diesem Trade damals deine beiden besten Spieler bekommen, die jetzt gerade beide noch nicht einmal in ihrer Prime sind. Jalen Williams sogar noch im Rookie-Vertrag. Besser geht's nicht wirklich. Auf der anderen Seite, Indiana, die wiederum Paul George damals nach OKC getradet haben und dafür bekommen haben Domantas Sabonis, der dann wiederum, wie wir alle uns erinnern, für Tyrese Halliburton eingetauscht wurde. Und damals haben sie zusammen mit Sabonis auch Victor Oladipo bekommen. Über Umwege wurde der dann später zu Caris LeVert und Caris LeVert wurde dann, als man den nach Cleveland getradet hat, zu unter anderem den beiden Picks, aus denen Andrew Nembhard und Ben Shepherd wurden. Und wenn man da in die Tiefe geht und die einzelnen Picks noch irgendwie verfolgt, dann gibt es da noch andere Komponenten, die jetzt zu diesem Team geführt
nice.
Haben.
Du hast das hatte ich gar nicht in meinem Video mit drin. Soweit
mit dem
Nembhard
und Shepherd Picks.
Geil.
Ja, ne? Siehst du?
Ja.
Ja, es ist ziemlich kurios, dass ein Spieler, der selbst noch nie in den Finals stand und der dieses Jahr ja schon nah dran war in Philly, also da hat nicht viel gefehlt, der jetzt quasi durch seinen Trade-Wert zum damaligen jeweiligen Zeitpunkt dazu beigetragen hat, dass diese beiden Teams hier und heute sich in den Finals gegenüberstehen.
Auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, wie er den Pacers damals die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, ich gehe zu den Lakers in einem Jahr, tradet mich am besten jetzt schon hin. Und
die Pacers waren dann dieses Usher-Meme. Watch this, watch this. Watch this.
Und die Pacers haben gesagt, wir erfüllen dir gerne deinen Trade-Wunsch, aber nicht zu dem Team, wohin du möchtest. Also sehr, sehr gut gemacht damals. Und Sam Presti leistet jetzt auch nicht erst seit 4-5 Jahren gute Arbeit, sondern hat basically ein Jahr, nachdem Kevin Durant das Team verlassen hat, aus Serge Ibaka Paul George gemacht, mehr oder weniger. Und gleichzeitig dann Westbrook und George zum Bleiben überzeugt, beide, bevor er dann diesen geilen Trade mit OKC gemacht hat. Ich möchte mal in den Raum stellen, dass beide Teams nicht da wären, wo sie heute sind, wenn Paul George nicht beide Male einen Trade zu einem unterschiedlichen LA-Team erzwingen wollte und das ja auch einmal erfolgreich gemacht hat. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass hier der Paul George Trade alleine verantwortlich ist. Da musste danach noch jede Menge guter Stuff passieren. Mehr gute Moves folgen, unerwartete Entwicklungen auch stattfinden. Natürlich allen voran von Shai Gilgeous-Alexander. Aber auch, dass Halliburton sich so entwickelt, so crazy jetzt entwickelt, war vielleicht auch noch nicht unbedingt abzusehen zum Zeitpunkt des Trades. Wir reiten die Halliburton-Hype-Welle schon viele Jahre und dass er der hätte sein sollen, den die Kings behalten, statt Fox, und dass er mal besser wird als Fox und dass er jemand ist, um den man herumbauen kann. Das hatten wir damals schon so gesehen. Dass es jetzt natürlich so schnell so gut war, ist schon der Best Case. Und dass man dann natürlich aber auch gesehen hat, okay, Halliburton, wir haben hier was Besonderes, dann lass uns da jetzt was draus machen. Und dann holen wir Siakam, dann machen wir die Moves am Rande. Da muss man den Pacers jede Menge Props geben. Also der Trade, ohne den wäre es für beide Teams nicht möglich gewesen. Aber sowohl davor als auch danach gab es mehr gute Moves, mehr gute Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz, Paul George, wo auch immer er gerade im Mittelmeer auf seiner riesigen Yacht chillt, sollte in seinem Briefkasten sehr bald zwei Dankeskarten vorfinden von den Indiana Pacers und Oklahoma City Thunder. Sehr coole Storyline. Und ja, mein Video hieß, so viel hatte Paul George noch nie mit den Finals am Hut. Er selber hat vor einer Weile im Podcast gesagt, wenn LeBron im Osten nicht gewesen wäre, hätte er in den frühen 2010er Jahren auch einen Titel geholt. Ich will mir nicht vorstellen, was die San Antonio Spurs im Finale mit den Indiana Pacers gemacht hätten 2013 und 14.
Apropos Spurs, wusstest du, dass, also ich wusste, dass Sam Presti in San Antonio war, bevor er GM bei OKC wurde, aber wusstest du, dass er an diesen Spurs-Titeln zum Teil schon beteiligt war, und zwar im Alter von 23, 24 Jahren als Assistant GM?
Keine Ahnung.
Das ist schon ziemlich...
Aber aus dieser Spurs-Schule kommen ja eh ultra viele.
Ja, ja.
Wenn man sich anguckt, wer da im Verlauf der Jahre Assistant Coach war, Mike Budenholzer unter anderem, das ist schon ziemlich wild, was da entstanden ist.
Aber der Dude war einfach Anfang 20 und war Assistant GM bei einer der erfolgreichsten Franchises ever. So,
Macher.
Also, the signs were there, dass er auch als GM mal einen ganz passablen Job machen wird.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, interessante Storyline. Eine von vielen coolen Storylines und vielen coolen kleinen Fun Facts und Ausblicken hier auf diese Finalserie. Hier treffen die beiden besten Teams des Kalenderjahres aufeinander. Ich glaube, ich hatte es neulich schon mal gesagt. Thunder stehen bei 53-13 seit dem 1. Januar. Pacers bei 46-18. Das sind die besten beiden Bilanzen aller Teams im Kalenderjahr 2025. Die Indiana Pacers treffen auf die beste Defense, die sie je gesehen haben in diesen Playoffs, während die Thunder auf die beste Offense treffen. Das wird eine Serie, die von Tempo, Tempo, Tempo geprägt ist, von zwei Teams, die genau wissen, was sie stark macht, was sie auszeichnet, die klasse gecoacht sind, die eine klare Identität haben, die einen klaren Matchplan haben, die dafür bekannt sind, diesen Matchplan auch umzusetzen, die tief sind, die flexibel sind, und das könnte wirklich ein ziemlich, ziemlich wildes Duell werden.
Ja, definitiv. Und auf der einen Seite, Sam Presti, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen, wie er dieses Team aufgebaut hat und so. Da haben wir über die Jahre jetzt wirklich viel drüber gesprochen. Aber sich auf der anderen Seite mal in Erinnerung zu führen, dass diese Pacers und das Front Office der Pacers und Rick Carlisle als Coach, was da bewegt wurde in den letzten Jahren, und zwar nicht nur durch den Halliburton-Trade, nicht nur durch den Siakam-Trade, sondern ich bin nochmal ein bisschen zurückgegangen, die 2020er, 21er Pacers. Das war ein Kern aus Sabonis, Brogdon, LeVert, Turner, hey, der ist immer noch da, die beiden Holiday-Brüder, und zwar nicht der gute, sondern die beiden schlechten Holiday-Brüder, bei allem Respekt, und TJ Warren. Und die wurden von Headcoach Nate Bjorkgren, ein Name, den ich seit geraumer Zeit nicht mehr im Hinterkopf hängen hatte, zu einem 34er und 38er Record geführt in der damals wahrscheinlich nochmal Tick schlechteren Eastern Conference. Und innerhalb von 4 oder 5 Jahren hat man daraus jetzt ein Team gemacht, das zweimal in Folge in den Conference Finals stand, jetzt in den Finals steht, angeführt wird von zwei All-Star-Kaliber-Spielern und einem mindestens mal Top-15-Spieler in der NBA. Mal gucken, wo er zum Beispiel in unseren Rankings vor der kommenden Saison landen wird, der gute Tyrese. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da für unfassbar gute Arbeit in Indiana geleistet wurde die letzten Jahre. Aber da gehörte schon auch ein bisschen Glück dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden hier von der Franchise, die im Sommer 2022 die Andre Ayton ein Max-Offersheet hingelegt hat. Mm. Hätten die Suns das damals nicht gematcht aus reiner Panik, ihr Asset zu verlieren für nichts, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich die Andre Ayton noch in diesem Team gehabt. Weiß nicht, ob das Ganze dann auch so rosig ausgesehen hätte. Miles Turner, der jetzt sich entpuppt als ein Finals-Team-Level-Big-Man und sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieses Teams, war gefühlt 27 Jahre in Folge in Trade-Gerüchten. das vielleicht als kleiner Reminder für den Hinterkopf. So, egal wie gut deine Arbeit ist, die du leistest, es gehört irgendwo auch immer ein bisschen Glück dazu. Und kleine Entscheidungen, wie sowas wie dieses Ayton-Offer-Sheet, wenn das nach hinten losgeht, dann stehen die Pacers hier nicht zweimal in Folge in den Conference Finals. Würde ich mich jetzt mal festlegen. So.
Ja, versuch mal den Siakam-Trade zu machen mit einem Max, die Andrew Ayton. Deal bereits in den Büchern, da wäre das alles ziemlich anders verlaufen. Ich denke, das ist kein großes Hot Take. Dann hätte ich gesagt, haben wir genug um den heißen Brei herumgeredet und können so allmählich mal ein bisschen tiefer reingehen, auf das Duell gucken. Wir haben gerade schon einige Facts angesprochen. Das wird eine sehr, sehr interessante Begegnung, die alles hat. Außer eventuell leider die ganz große Spannung. Wenn man einen Kritikpunkt finden möchte an diesen Finals, ist es in meinen Augen nicht, dass kein LeBron und kein Steph und kein Jokic dabei sind, dass die Star Power, die Aura fehlt, dass es keine Rivalität ist, sondern dass hier zwei Teams, und so offen und ehrlich muss man, denke ich, sein, aufeinandertreffen, die nicht ähnlich gut sind bei aller Liebe zu den Indiana Pacers. Wir wollen hier nicht allzu viel vorwegnehmen. Wir wollen uns auch bis zum Ende ja enthalten mit unseren Tipps für diese Serie. Allerdings denken wir, dass die Pacers hier eine 25%ige Siegchance haben und die Oklahoma City Thunder eine 75%ige Siegchance. Und das haben wir zum Anlass genommen, um eine richtig krasse Rabattaktion jetzt zu den NBA Finals auf die Beine zu stellen für unser Supporter-Modell. Ihr habt es vielleicht als regelmäßige Hörer mitbekommen. Aktuell kommen zwei Supporter-Folgen. Wir haben zu den Playoffs richtig viel Hustle und Arbeit reingesteckt. Davor natürlich auch schon, aber jetzt zu den Playoffs nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Aktuell kommen zwei öffentliche und zwei Supporter-Folgen pro Woche. Es kamen jede Menge neue Supporter hinzu, jetzt in den letzten Wochen, und wir sind natürlich unendlich dankbar, dass ihr das so feiert, und wollten jetzt zu den NBA Finals mal dem einen oder anderen noch einen weiteren Anreiz geben mit zwei Rabattaktionen, die beide ab sofort, ab heute starten und bis zum letzten Tag der NBA Finals laufen. Ob das dann jetzt nach Spiel 4, Spiel 5, Spiel 6 oder Spiel 7 ist, das können wir natürlich aktuell noch unmöglich vorhersagen. Aber an dem Tag, wo die Finals enden, endet die Rabattaktion. Und zwar...
Speak for yourself, man. Also ich kann das sehr gut vorhersagen. Ich bin schließlich derjenige, der jetzt beide Conference-Finals-Serien korrekt getippt hat. Ich weiß nicht, du wolltest das bestimmt noch irgendwie erwähnen jetzt in deinem, aber ich dachte, ich werf das mal kurz ein. Also nur einer von uns kann vorhersagen, wann die Finals enden werden.
Okay, gut. Sehr gut. Dann bin ich sehr gespannt, wie dein Tipp aussieht. Dann kannst du den zuerst sagen und dann klaue ich mir den einfach. Mit dem hundertprozentigen Wissen, dass das dann auch der richtige Tipp sein wird. Wie gesagt, wir denken, die Thunder haben eine 75%ige Chance, diese Finals zu gewinnen. Heißt, mit dem Code OKC, also ein O, ein K und ein C großgeschrieben für Oklahoma City, könnt ihr 75% sparen auf den ersten Monat der Mitgliedschaft. Das gilt für alle Stufen. Das ist auch automatisch auf der Seite dann schon angezeigt. Wenn ihr euch dann für eine der Stufen entscheiden wollt, ist direkt der Rabatt schon mit angezeigt. Wir haben allerdings noch auch für die Indiana Pacers hier einen Rabattcode, und der lautet IND, also großes I, großes N, großes D für Indiana. Und da könnt ihr 25%, also die Chance, die wir den Pacers geben, diese Serie zu gewinnen, auf das allererste Jahr sparen. Der Code muss allerdings an der Kasse eingegeben werden. Also der OKC-Code ist automatisch angezeigt, das kann man nur mit einem machen. Der IND-Code muss dann an der Kasse eingeben werden, und dann könnt ihr 25% sparen auf das gesamte erste Jahr, auch für alle Stufen gültig. Wir haben euch den Link und die beiden Rabattcodes und alle Infos zu dieser Aktion auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung gehauen. Es kam gestern eine Supporterfolge, super interessant. Wir haben darüber geredet, warum keine Führung in der NBA mehr sicher ist, warum es aktuell so viele Comebacks gibt, natürlich aus den offensichtlichen Gründen, Dreier-Shooting, höheres Tempo, mehr Scoring, haben das Ganze aber auch dann zum Abschluss aus so einer sportpsychologischen Perspektive nochmal beleuchtet, diese ganzen mentalen Komponenten da noch ein bisschen mit einfließen lassen. Also super geil. Morgen kommt die nächste Supporter-Folge. Da sind wir uns noch nicht hundertprozentig sicher, worüber wir da reden wollen, Stand heute. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir auch da ein sehr, sehr nices Thema noch finden werden. Gestern kam eine, morgen kommt eine und dann natürlich nächste Woche auch wieder zwei. Und es würde uns natürlich extrem glücklich machen, wenn hier noch der ein oder andere Bock hat für den ersten Monat, vielleicht für dann auch länger, vielleicht gleich für ein ganzes Jahr hier am Start zu sein und diesen Podcast zu unterstützen und seinen Teil auch dazu beizutragen, dass es dieses Projekt, was uns sehr, sehr viel Spaß macht und euch hoffentlich auch noch eine ganze Weile geben wird. Ganz kurz dann vielleicht zum Fahrplan. Wir werden an jedem Tag nach dem Finals Game eine öffentliche Folge aufnehmen, die Analyse. Das heißt, am Freitag kommt die Analyse zu Spiel 1, am Montag kommt die Analyse von Spiel 2 und so weiter und so fort. Das heißt, nachts ist das Finalspiel, morgens nehmen wir auf und dann gegen Mittag rum kommen dann die jeweiligen öffentlichen Folgen und natürlich dazu kommen dann natürlich pro Woche auch noch zwei Supporter-Folgen zu anderen Themen rund um die NBA. Alles in der Folgenbeschreibung, check's gerne ab. Und damit hätte ich gesagt, lass ich dich entscheiden. Womit möchtest du anfangen? Möchtest du das hier klassisch machen? Wir gucken auf die Pacers Offense gegen die Pacers Offense gegen Thunder Defense. Möchtest du über, keine Ahnung, irgendwelche Spieler-Matchups speziell reden? Möchtest du über irgendwelche X-Faktoren reden? Wie wollen wir das ganze Ding hier aufziehen? Ich bin für alles zu haben.
Das weiß ich doch, dass du für alles zu haben bist, du kleiner Schlingel. Ich würde sagen, lass uns ganz klassisch mit den Matchups anfangen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf der Seite des Parketts anfangen, auf dem die Pacers dann versuchen werden zu scoren. Weil ich glaube, das ist die fast schon entscheidendere Seite. Weil es schon sehr drauf ankommen wird, wie diese explosive Pacers-Offense mit dieser historischen Thunder-Defense klarkommt. Und ich habe ein bisschen Redebedarf, was die Pacers Offense angeht, da möchte ich einen kleinen Deep Dive mal machen an der Stelle. Lass uns da einfach mit den Matchups anfangen, ganz klassisch, würde ich vorschlagen. Also ich denke mal Dort an Halliburton, das ist klar.
Das ist auch das, was wir gesehen haben in den beiden Auseinandersetzungen in der regulären Saison, die übrigens beide an OKC gingen, einmal im November in Indiana und einmal im März in Oklahoma City. Bei beiden Spielen war Chet Holmgren raus.
Ja.
Und beim ersten Game war Nesmith raus. Und Alex Caruso, beide Games gingen an die Oklahoma City Thunder. Ich habe mir beide nochmal angeschaut für meine morgige Finals Preview dann auf YouTube, die eigentlich heute kommen sollte. Aber da haben mir die Knicks dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen kommt die dann erst morgen und da habe ich mir natürlich das ganze Tape runtergeladen und bin da ein wenig reingegangen. Und da konnte man aus einer Matchup-Perspektive schon einiges erkennen, auch wenn natürlich Chet Holmgren nicht gespielt hat. Wollen wir da vielleicht ganz kurz reden, weil das ist natürlich super interessant. Was machen die Thunder mit ihren Big Men?
Ja, gerne. Lass uns das machen. Kannst du dir denn vorstellen, dass die Thunder nicht mit Chet und Hartenstein starten, sondern die Starting Lineup umschieben? Oder denkst du, wir werden die Two Big Lineup sehen, die wir jetzt im Laufe der Playoffs immer gesehen haben von OKC?
Boah, es ist schwierig zu predikten, was sie machen, aber ich kann dir meine Preference sagen. Und die lautet ganz klar, dass das eine Serie ist, in der Chet Holmgren auf der 5 starten muss als alleiniger Big Man. Isaiah Hartenstein hat seinen Wert für dieses Team und seine Verpflichtung hat sich alleine deswegen gerechtfertigt, dass man ihn in dieser Denver Nuggets Serie wirklich gebraucht hat. Da waren diese Two Big Lineups wichtig, richtig und wichtig, angemessen und da war die Daseinsberechtigung da, weil da man gegen den besten Spieler der Welt, der ganz nebenbei ein Center ist, gespielt hat. Man hat allerdings in den beiden anderen Serien, also in der ersten Runde und jetzt in den Conference Finals, relativ deutlich gesehen, dass, und das unterlegen auch jegliche Statistiken, die man zu diesem Thema findet, dass die Thunder besser sind mit Holmgren alleine auf der 5. Wenn du nicht gerade gegen den besten Spieler der Welt und besten offensiven Center aller Zeiten spielst, dann sollten die Thunder nicht mit zwei Bigs starten und spielen. Und ich denke, dass die Serie gegen die Pacers eher eine wird, wie die Serie in Runde 1 gegen Memphis und in Runde 3 gegen die Minnesota Timberwolves, in der du mit einem Center spielst, in der du keine zwei Bigs brauchst, wo es dich eher hindert, an beiden Enden des Parketts zwei Center auf dem Parkett stehen zu haben. Das heißt, wenn ich Mark Dagnett wäre, würde ich Holmgren auf der 5 starten lassen und Isaiah Hartenstein von der Bank bringen. Das wäre hier meine ganz, ganz klare Preference und ich würde es für einen großen Fehler halten, wenn Hartenstein und Holmgren beide starten sollten. Oder siehst du das anders?
Ich sehe es nicht anders, aber ich schätze schon, dass es passieren wird. Ich denke aber, dass die Minuten von Hartenstein vermutlich sich dann in Grenzen halten, so wie das ja in einigen Spielen in diesen beiden Serien gegen Memphis und gegen Minnesota schon der Fall war. Weil, klar, die Matchups sind schon cleaner. Es ist, glaube ich, generell eine Überlegung, inwiefern du J-Dub viel an entweder Turner oder Siakam stellst, einfach um die Halliburton-Pick-and-Rolls dann viel switchen zu können.
Mhm. Das war die Idee dahinter in den bisherigen beiden Auseinandersetzungen, dass man J-Dub an Turner hatte und dann konntest du diese Pick-and-Rolls einfach switchen und da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, während dann entsprechend Hartenstein an Pascal Siakam dran war, um ein wenig zu roamen, ein wenig dann zum Korb hin zu helfen. Was dann eigentlich die Pacers gerade im ersten Spiel zu ihrem Vorteil genutzt haben. Und das war halt ein Vorteil, den man gegen Hartenstein nutzen konnte, was, ja, glaube ich, gegen Chad weniger möglich sein wird, ist, dass Siakam dann viel der Pick-and-Roll-Ballhändler war, sich um irgendwelche Off-Ball-Screens herumgeschlichen hat, dass er viel off the dribble quasi gemacht hat, wie wir das jetzt in den Conference Finals zum Beispiel gegen Karl Anthony Towns auch gesehen haben. Und da war Hartenstein schon ein gefundenes Fressen, weil Hartenstein bei all seinen Qualities, die er hat, jagt dich nicht um irgendwelche Screens herum, ist kein Big, der jetzt prädestiniert für irgendwelche Switching Defense draußen an der Dreierlinie ist. Das heißt, da konnten die Pacers Kapital rausschlagen, Siakam als Ballhändler zu nutzen, Siakam dann auch als Screener zu nutzen, um dann Hartenstein in Pick-and-Roll zu involvieren und da so vom Korb irgendwie wegzuziehen, dass dann Hartenstein nicht der Roamer ist, sondern dann J-Dub, der Weakside-Lowman auf einmal sein muss, was natürlich dann nicht so seine Stärke ist. Da bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich mit Chat dann alles ein wenig leichter zu spielen. Du kannst mit Chat dann besser switchen. Chat kann besser vor Siakam bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Siakam Chet Holmgren so kochen wird, wie er das gemacht hat mit Karl Anthony Towns in der letzten Runde. Aber natürlich hast du auch Vorteile, wenn J-Dub an Siakam dran war. J-Dub hat einen klasse Job gemacht gegen Randall und ist so ziemlich der perfekte Siakam-Defender. Ich hatte es mal wieder angesprochen, in der Knicks-Pacers-Serie war halt Siakam ein wandelndes Mismatch, weil Towns ist nicht mobil genug gewesen, Bridges ist zu schwach gewesen, Ananobi musste halt an Halliburton dran sein, Ananobi so ziemlich der einzige gute Siakam-Defender, Hart und McBride waren zu klein. Das heißt, J-Dub mit seiner Physis, mit seinem Footspeed, mit seinen defensiven Fähigkeiten ist so der perfekte Siakam-Defender. Also egal, wie sie es machen, ich glaube, Holmgren an Siakam funktioniert. Ich glaube, J-Dub an Siakam funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt nur eine Lösung zwangsweise sehen, sondern dass da relativ viel auch gewechselt wird. Und dann hast du halt diesen Mix aus Drop-Defense, aus Switching-Defense. Wenn Hartenstein auf dem Parkett steht, würde ich dann halt eher wahrscheinlich zu Drop tendieren und ihn vielleicht an Turner ranstellen, weil das halt echt nicht funktioniert mit Siakam gegen Hartenstein. Aber die Möglichkeiten sind da und das ist eines der interessanteren Duelle, glaube ich, im Frontcourt, die Matchups.
Absolut. Und Hartenstein gegen Siakam ist sehr ungünstig, wie du gerade gesagt hast. Und auch die Sache, die du jetzt am Ende angesprochen hast, die etwas klassischere Coverage mit Hartenstein als Turner-Verteidiger im Pick-and-Roll. Selbst das ist ungünstig, weil Hartenstein dann halt schon in Space attackiert werden kann und die Pacers ja einfach sehr, sehr gut darin sind, diese Pick-and-Roll-Coverage dann auseinanderzuziehen, indem Turner einfach poppt und dann Halliburton in Space agieren kann und Hartenstein attackieren kann. Selbst in solchen Situationen ist natürlich Chet Holmgren wahrscheinlich gegen dieses Pacers-Team besser dazu geeignet, da Dinge einzudämmen und du kannst mit Chet Offball relativ viel switchen, weil egal was die Pacers, also sagen wir mal ganz normales Halliburton-Turner-Pick-and-Roll, was dann hinten in der Backline passiert, egal was die Pacers, ob das ein Neesmith ist oder ein Nembhard oder andersrum, wenn Nembhard der Ballhändler ist und Halliburton sich Offball bewegt, da fühle ich mich als OKC relativ wohl damit, da sehr, sehr viel durchzuswitchen. So, also selbst wenn ich dann am Ende mit einem Siakam gegen Shea Matchup rauskommen. Das ist ein Mismatch, aber das ist jetzt auch nicht das allergrößte Mismatch, was man sich vorstellen kann. Und da kannst du dann immer noch mit deiner überragenden Hilfe agieren und du kannst versuchen, mit Offball-Switches Chat halt möglichst immer nah am Korb zu behalten und dann so als Backline-Roamer. Was da allerdings das Problem ist, die Pacers haben halt nicht so wirklich eine Shooting-Schwachstelle. Am ehesten noch Siakam. So, ich hab's immer wieder gesagt, wir haben es immer wieder gesagt, die Pacers sind brandheiß bislang in diesen Playoffs. Egal ob aus den Ecken oder von den Flügeln oder top of the key. Und wenn dann Neesmith und Nembhard und Siakam ihre Dreier treffen und diesen OKC-defensiven Approach, den wir jetzt kennen und lieben gelernt haben von ihnen, bestrafen können, relativ früh am besten sogar in Game 1, weil die Thunder sich trotzdem primär darauf fokussieren werden. Klar, du wirst es vielleicht ein bisschen anpassen im Vergleich zu Matchups gegen die Nuggets oder Timberwolves, Aber der primäre Plan der Thunder wird es ja trotzdem sein, möglichst wenig am Korb zuzulassen, aktive Hilfe zu schicken, Rotationen aggressiv zu laufen. Wenn die Pacers das früh bestrafen können, indem sie einfach die offenen Dreier, die sich dann hier und da ergeben werden, gut treffen oder diese sich in Rotation befindende Defense immer wieder neu attackieren können durch Closeouts etc., dann könnte ich mir schon vorstellen, bei aller Dominanz, die diese Thunder Defense aufs Parkett bringt und sicherlich auch in Phasen wieder aufs Parkett bringen wird, aber dann bringst du sie vielleicht wenigstens zum Nachdenken, inwiefern sie ihren Approach ein bisschen ändern müssen. Und das musst du halt schaffen aus Pacers Sicht. Am besten früh in dieser Serie, damit das hier überhaupt eine Chance hat, spannend zu werden im Großen und Ganzen, denke ich.
Auf jeden Fall, ich denke, man kann hier Argumente finden, warum beide Seiten, und zwar einmal natürlich die Pacers im Angriff, was ihre große Stärke ist, und die Thunder der Defense, was deren große Stärke ist, hier Erfolg haben werden. Die Thunder sind ein historisch gutes Team, wenn es darum geht, Turnover zu erzwingen. Und sie spielen jetzt gegen eine Offense, die den Ball nicht verliert. Die Indiana Pacers, ja, produzieren ultra wenige Turnover. Und das ist das allererste Mal, dass diese ultra-aggressive Thunder-Defense, die prädestiniert dafür ist, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass die halt den Ball wegwerfen, gegen eine Offense spielt, die halt nicht den Ball wegwirft. Und wenn die Pacers halt clever ausspielen, den Ball laufen lassen, das Parkett weit auseinanderziehen, dass diese Thunder-Defender, Caruso, Wallace, Dort, J-Dub, die immer wieder in den Gaps leben und übers Parkett fliegen, dass die halt weite Wege zurücklegen müssen, und egal wie schnell du bist, der Ball ist schneller als du, dann kann das schon funktionieren. Die Oklahoma City Thunder geben sehr, sehr viele Eckendreier ab. Guess what? Die Indiana Pacers nehmen ultra gerne Eckendreier, treffen ihre Eckendreier und können sich besser als so ziemlich jedes andere Team Eckendreier erspielen. Das heißt, du hast auch hier wieder Argumente für beide Seiten, und ich hatte es gesagt, die OKC Defense traf noch nicht auf so eine Offense und die Pacers Offense traf noch nicht auf so eine Defense. Und du hast diese aggressiven Coverages, die natürlich für die Pacers Probleme bereiten können. Wir hatten jetzt in der Knicks-Serie gesehen, das Spiel 5 war es, glaube ich, wo Halliburton so massiv unter Druck gesetzt wurde. Full Court Defense. Angegangen, ab der Mittellinie, sind da wirklich Hände in seinem Gesicht, an seinem Körper dran, teilweise auch zwei Defender. Das hat Halliburton unter Druck gesetzt. Die Thunder werden nicht nur in einem Spiel so verteidigen, wie die Knicks es gemacht haben, sondern die ganze Serie. Auf der anderen Seite kannst du natürlich den Case machen, dass diese ultra-aggressive Defense dazu führt, dass Halliburton dann schnell den Ball abgibt, es entstehen Überzeitsituationen, die Pacers können den Ball laufen lassen und erspielen sich dann offene Dreier. Also auch hier für beide Seiten gibt es Chancen und Risiken, und man kann sich hier, denke ich, für beide Seiten einiges einreden, warum das trotzdem dann funktionieren kann für sie. Also ich sehe durchaus Potenzial, dass wir darüber reden, dass die Thunder Defense die erste ist, die dieser Pacers Offense wirklich die Ketten anlegt und denen massive Probleme bereitet. Ich sehe aber genauso ein Szenario, wo wir darüber reden, dass diese Thunder Defense zum allerersten Mal so vor richtige Probleme gestellt wird und auch struggelt. Und wir haben es gesehen in einigen Situationen noch gegen Minnesota, dass wenn du weißt, es kommt die Hilfe rein, du lässt den Ball laufen, du attackierst die Closeouts, das kann schon funktionieren. Die Thunder Defense bietet dir nicht viel an, aber wenn du das nimmst, was sie dir anbieten, und halt dann deine Würfe triffst, die richtigen Pässe machst, effektiv spielst, dann gibt es schon Mittel und Wege, die auch zu schlagen. Und die Pacers sind halt um Welten besser, diese kleinen Dinge zu finden und wenige Fehler zu machen und halt nicht den erstbesten Wurf zu nehmen, so wie das Minnesota oft gemacht hat. Mhm. Also das wird eine extrem interessante Auseinandersetzung, glaube ich, wenn wir darüber reden. Vielleicht noch kurz zu den Matchups im Backcourt. Man wird halt Halliburton versuchen, mit Lu Dort zu verteidigen, da bin ich mir sicher. Ich erwarte, dass Wallace oder Caruso, wer auch immer von den beiden auf dem Parkett steht, halt an Nembhard dran ist. Was die Pacers halt gegen die Knicks ganz gut gemacht haben, und das könnte ihnen so ein bisschen zu Verhängnis werden jetzt in der Serie gegen OKC, ist, dass sie halt wirklich wussten, es läuft immer wieder ein krasses Mismatch auf dem Parkett rum bei unserem Gegner, teilweise sogar zwei. Und die Pacers haben sich halt immer wieder diese Mismatches rausgesucht und sind dann zur Arbeit gegangen. Ihr Ansatz offensiv muss jetzt in dieser Serie ein ganz anderer sein, weil du kannst jetzt dir nicht mehr irgendeinen Defender rauspicken, den du dann im 1 gegen 1 attackieren möchtest. Wir haben so eine Idee von der Pacers Offense, okay, das ist immer Ball-Movement, immer ein Set-Play, immer irgendwas, aber die Realität sieht halt so aus in der Serie gegen die Knicks. Da war sehr viel Pick-and-Roll,
sehr viel Matchup-Hunting und dann in 1 gegen 1 Duells Arbeit. Halliburton in 1 gegen 1 Duell gegen Brunson, gegen Towns, Siakam ganz oft im Post aktiv gewesen. Und das sieht natürlich leichter aus, wenn du gegen schwache Defender spielst. Ich denke nicht, dass die Pacers besonders weit kommen werden gegen diese OKC-Defense mit Matchup-Hunting und dann in 1 gegen 1 Duell Kapital schlagen. Weil woraus willst du Kapital schlagen? Es gibt keine Mismatches auf Seiten der Thunder. Und wenn du doch mal eins findest, dann wird da so krass geholfen und gedoppelt, dass das am Ende auch bloß kein Mismatch ist. Da bin ich super gespannt drauf zu sehen, wie die Indiana Pacers ja so ein bisschen ihre Identität dann so ein bisschen verändern können und da einen anderen Ansatz wählen. Und dann können wir gerne auch zur anderen Seite kommen. Aber die Pacers sind halt ein elitäres Team im Open Court, vielleicht das beste Transition-Team der gesamten NBA und sie treffen jetzt auf die beste Transition-Defense der gesamten NBA. Viele Pacers-Punkte in diesen Playoffs kamen im Open Court. Guess what? Kein Team ist so gut, dir im Open Court den Weg abzuschneiden, dein Tempo wieder runter zu slowen, als die Oklahoma City Thunder. Also, ich bin sehr gespannt. Viel von dem, was die Pacers gut machen, kann ihnen weggenommen werden und viel von dem, was die Thunder-Defense auszeichnet, kann auch geschlagen werden von so einer Offense. Das wird, glaube ich, die ganz, ganz große und ausschlaggebende Seite werden, das Duell. Pacers Offense gegen OKC Defense. Darauf wird's an. Plus, plus,
plus. Pro Woche bis zu 50 Euro zusätzlich sparen. Plus, plus, plus. Mit der Netto Plus App. 10% Rabatt auf deinen Einkauf sichern. Dazu Payback-Punkte sammeln und sparen. Mach mehr Plus mit der Netto Plus App.
Auf jeden Fall. Deswegen auch der Start hier. Und jetzt noch mein ganz kleiner Pacers, dieses ganze Stichwort Pace Transition. So, möchte ich noch einen ganz kleinen Mini-Deep Dive machen. Erstens möchte ich voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Die Thunder sind wahrscheinlich die beste Transition Defense der NBA. Und sie haben ja in der ersten Runde gegen die Memphis Grizzlies bereits gegen ein elitäres Transition Team gespielt. Und haben da, das ist ein Stat, der mir jetzt untergekommen ist, den ich ziemlich beeindruckend finde. Die Grizzlies hatten in der Regular Season eine Transition Frequency von 17,2%. Das war der zweitbeste Wert der NBA. Sie hatten in der Serie gegen die Thunder eine Transition Frequency von 11,9%. Das war der zweitschlechteste Wert von allen Playoff Teams. Die Thunder sind unfassbar gut darin, zu verhindern, dass du überhaupt in Transition kommst. Und auf der anderen Seite, Transition Offense, brauchen wir uns gar nicht so viel drüber unterhalten. Da sind die Pacers elitär. Das ist all das, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder schon gehört und besprochen haben. Aber wenn wir bei den Pacers über Pace reden und sie wurden jetzt zum Beispiel oft mit den 7 Seconds or Less Suns verglichen, diese von Steve Nash angeführten Teams Mitte der 2000er. Manchmal ja. Also natürlich sind die Pacers in vielerlei Hinsicht ein klassisches, wir wollen einfach schnell spielen und wir wollen in Transition kommen Team. Und da wird sehr interessant zu sehen sein, inwiefern die Thunder ihnen das wegnehmen können. Aber was ich wichtig finde, und da hat Ben Taylor ein überragendes Video dazu gemacht, dass die Pacers schnell spielen, bedeutet nicht, dass sie, so wie die Suns damals, also dieser Name 7 Seconds or Less kam ja daher, dass die Suns einfach ihr großes Ziel war es, innerhalb von maximal 7 Sekunden einen Wurf zu nehmen. Das ist ja bei den Pacers nicht so. Klar, sie nehmen viele schnelle Würfe, aber bei den Pacers ist eher diese Pace-Geschichte oder diese 4 Seconds or Less, oder wie man das dann bezeichnen möchte, möglichst schnell in die erste Action zu kommen, um dann möglichst viel Zeit zu haben, eventuell, wenn sich ein guter Wurf ergibt, dann nehmen sie diesen guten Wurf früh natürlich. Ab und zu nehmen sie auch mal einen schlechten Wurf früh, gar keine Frage. Aber wie viele Possessions wir sehen, in denen die Pacers, egal, selbst nach den Makes von anderen Teams, innerhalb von 3 oder 4 Sekunden am anderen Ende sind und schon in ihrer ersten Action sind. Wir sehen ganz viele so frühe Ballscreen-Actions, so ein Mini-Pick-and-Roll quasi schon nach 3 oder 4 Sekunden in der Shot-Clock. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Defense ja noch gar nicht richtig formiert ist. Das ist ja der Sinn der Sache. Die Relocations und die Cuts, die wir sehen, um die Help-Defense an irgendwelchen Stellen, ob das in der Weak-Side-Corner ist, ob das unterm Korb ist, zu verunsichern, abzulenken, auf eine falsche Fährte zu locken. Wir sehen immer wieder richtig viel Verkehr an den Elbows mit Ghost-Screens, mit Get-Actions. Und all das passiert halt im 6. Gang bei den Pacers. Das ist das, was die Pacers-Offense und das Stichwort Pace für die Pacers-Offense so besonders macht, dass sie dir oftmals nicht unbedingt nach 5 Sekunden schon einen Wurf um die Ohren knallen, aber dass sie dir halt nach 10 Sekunden schon 4 Actions um die Ohren geknallt haben auf der Suche nach dem besten Wurf und du als Defense dermaßen gestresst bist und scrabbeln musst und das Ganze ist dann dermaßen vielseitig, dermaßen unausrechenbar. Das sind so Kleinigkeiten, Nuancen, Facetten. An Miles Turner zum Beispiel, wir sehen ganz oft bei ihm die meisten, also Miles Turner ist vom Profil her ein relativ klassischer Pick-and-Roll oder Pick-and-Pop Big. Wir sehen bei Turner ganz oft, dass er nicht einfach nur rollt, sondern dass er sich in diese Short-Roll-Gegend begibt im Pick-and-Roll und dann aber wieder rauspoppt, so was wir von vielen anderen Bigs gar nicht erst sehen. Das sind alles so kleine Kleinigkeiten, die diese Pacers-Offense so besonders machen und weswegen ich glaube, dass die Thunder, und das ist jetzt das, was wir vielleicht unterm Strich festhalten können, auf eine Offense treffen, das haben wir jetzt auch schon die letzten Minuten gesagt, die sie in dieser Form noch nicht gesehen haben und die sie vor ganz, ganz große Probleme stellen wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil die Pacers dermaßen schnell spielen, aber nicht einfach nur stupide schnell, um in Transition zu kommen oder schnell, um innerhalb von 7 Sekunden einen Wurf zu nehmen, sondern schnell, um schnell zu sein und dich einfach dermaßen zu stressen als Defense.
Vielleicht, um das ganz kurz noch zu untermalen mit einer Statistik, bevor wir dann über die andere Seite reden können. Die Pacers bekommen den Ball über die Mittellinie mit 20 oder mehr Sekunden noch Rest auf der Uhr in 73,5% ihrer Possessions. Und es ist mit gigantischem Abstand Playoff High laut Synergy. Und die Pacers averagen die wenigsten Sekunden und Dribblings pro Touch in der regulären Saison. Und in den Playoffs waren nur die Golden State Warriors dann noch schneller, den Ball wieder abzugeben. Und das untermalt ja sehr gut, was du gerade gesagt hast. Und deswegen in 3/4 der Possessions bekommen die den Ball über die Mittellinie mit noch mehr als 20 Sekunden Zeit. Und Zeit ist halt der Schlüssel in den Possessions in der NBA. Und wenn du natürlich den Ball mit 17 Sekunden über die Mittellinie trägst und in deine erste Action reinkommst mit 14 Sekunden, dann hast du halt auch nur Zeit für eine, maximal zwei Actions, was halt Standard ist. Und die Pacers haben halt Zeit für 3 oder 4. Das ist auf jeden Fall einer der Schlüssel zum Erfolg. Und auf der anderen Seite ein sicherlich dann auch ein Anreiz für die Thunder, oder wie wir das von den Knicks gesehen haben, dass man Halliburton früh unter Druck setzt und immer wieder angeht, schon wer den Ball bekommt, dass er halt nicht so schnell den Ball über die Mittellinie tragen kann und so schnell die erste Action einleiten kann. Und dementsprechend halt mehr Zeit dafür braucht, dass weniger Zeit ist für diese Actions. Wir hatten es ja in Knicks-Serie gesehen und dann können wir wirklich über die andere Seite reden, dass wir quasi diese Average Pickup Distance für Halliburton in der Knicks-Serie, also wann der Knicks-Defender wirklich angefangen hat, Halliburton zu verteidigen. Es waren 38,9 Feet in Spiel 1, 40,8 in Spiel 2, 43,9 in Spiel 3, dann Spiel 4 ging es wieder ein bisschen zurück mit 40,8 und dann in sowohl Spiel 5 als auch Spiel 6 die 50er-Marke geknackt. Also die Knicks hatten auch Erfolg, damit Halliburton sehr früh anzugehen, ihn schon arbeiten zu lassen, dass er überhaupt über die Mittellinie kommt, weil das kostet Zeit, das kostet Kraft. Und diese Zeit fehlt dann, um 3, 4 Actions zu laufen. Und das ist die Identity der Indiana Pacers. Vielleicht zur anderen Seite. Offense ist nicht die Stärke der Thunder und Defense ist nicht die Stärke der Indiana Pacers. Beide sind jetzt auch nicht schlecht in diesen Bereichen. Und hier ist die Frage, traue ich das eher der Thunder Offense zu oder eher der Pacers Defense? Und ich bin da ganz ehrlich bei der Thunder Offense. Ich sehe nicht, wie die Indiana Pacers es dieser Thunder Offense so richtig, richtig schwer machen wollen. Und vor allem Shai Gilgeous-Alexander. Wir haben es in den beiden Matchups gesehen. Der regulären Saison, er hat halt mit Nembhard gemacht, was er wollte. Und mit Double Teams, immer wieder in den Post gegangen, in seine Spots gekommen. Die Pacers werden sicherlich, wie auch schon die Wolves und vor allem auch die Nuggets, den Ansatz wählen, sehr zur Mitte reinzuhelfen, immer wieder auch von Lu Dort wegzuhelfen, immer wieder die Gaps zuzumachen und die Thunder zu einem Shooting-Team zu machen. Aber das ist eine Taktik, die OKC halt auch kennt und die jetzt auch nicht so der neueste Shit mehr ist gegen sie. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen. Die Thunder haben sehr viel Zone-Defense gegen sich gesehen in den Playoffs, in der Nuggets-Serie, in der Wolves-Serie. Ich denke mal, dass Rick Carlisle auch immer wieder in Possessions auch Zone mit einfließen lässt. Die Pacers sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, da haben das jetzt besonders viel geübt auf dem Parkett in der NBA. Aber das wird sicherlich auch ein Schlüssel sein.
Das ist ein Stat, den ich aufgeschnappt habe. Möchtest du raten, wie viele Possessions die Pacers bislang Zone gespielt haben in den Playoffs?
7.
3.
Okay, das ist nicht viel. Und da kommen wir wieder zu Tom Thibodeau und Sachen üben, bevor sie vielleicht mal wichtig werden irgendwann. Und das haben die Pacers halt nicht gemacht und das könnte ihnen so ein bisschen zum Verhängnis werden. Aber ja, wer verteidigt SGA? Das ist halt dann so die ganz große Frage. Und wenn es dann keine Neesmith oder Mathurin sind, dann hast du halt auch nicht so richtig jemanden an J-Dub. Ich bin super gespannt, wie es die Pacers schaffen wollen, Halliburton zu verstecken, ob man ihn dann an Dort ranstellt, so wie man das in der regulären Saison immer wieder gesehen hat. Wird eine sehr interessante Auseinandersetzung auch an diesem Ende des Parketts.
Es ist wieder die goldene Regel, die ich auch bei Denver schon gesagt hatte, auch bei Minnesota schon gesagt hatte. Die beide, ich erspare euch jetzt die genauen Zahlen, aber die beide ihre Zone-Possessions deutlich hochgeschraubt haben. Vor allem bei Denver war das sehr, sehr krass. Die Pacers hatten in der Regular Season zumindest eine Frequenz von Zone-Possessions von 3,3%, was höher ist als das, was Minnesota oder Denver gemacht hatten. Also so ein bisschen haben sie es hoffentlich drin. Rick Carlisle natürlich bis heute bekannt dafür, dass er in den 2011er Finals mit Dallas gegen die Heatles damals eine Zone ausgepackt hat und so LeBron und Wade und Co. das Leben schwer gemacht hat. Ich würde schon stark von ausgehen, dass wir Zone sehen, zu einem
auch
guten
zu den
Anteil.
Späteren Dallas-Zeiten mit Marjanovic auf dem Parkett konntest du halt nur zonen spielen gegen die Clippers damals.
Ja, ja.
Mit Luca. Also Carla ist jetzt kein Stranger, was Zone-Defenses angeht.
Ich denke, das wird etwas sein, was wir sehen werden. Und was ich eine sehr interessante Statistik fand, auch das noch, die Pacers haben zwischen 13% und 15% der Touches von Donovan Mitchell, von Garland und von Jalen Brunson gedoppelt. Die Pacers sind ein Team, das sehr ungerne doppelt. Und da bin ich auch gespannt zu sehen, ob wir das gegen die Thunder jetzt mehr, gegen SGA mehr sehen. Weil du hast es angesprochen in der Regular Season. SGA hat in diesen beiden Spielen 45 und 33 Punkte gemacht. Das haben wir gesehen, dass das gegen Nembhard einfach nicht funktioniert hat. Stellst du Nesmith an ihn ran primär? Okay, gut. Ist das viel besser? Weiß ich nicht. SGA wird es immer wieder schaffen, diese Defense zu sezieren und Hilfe zu erzwingen. Und dann können One Pass Away, J-Dub oder Chet attackieren. Ich bin bei dir. Ich sehe nicht so richtig, wie die Pacers Defense hier großartig was entgegenzusetzen hat. Sie müssen und ich vermute, sie werden kreativ werden, was mehr Doppeln angeht, was Zone angeht. Aber unterm Strich ist die Frage, ob das überhaupt einen großen Ausschlag geben wird.
Ja, Drop Defense mit Turner und dann viel reinhelfen. Hoffen, dass die Würfe nicht fallen, dass man sie bis zum Strangeln bringt. Aber die Thunder haben da auch genug gezeigt in der Wolf-Serie, dass man hier relativ zuversichtlich sein sollte, dass sie das hinkriegen. Auch wie man J-Dub eingesetzt hat in diesen Conference-Finals, wie er gespielt hat, macht schon relativ optimistisch. Und wahrscheinlich haben die Wolves eine bessere Defense als die Pacers. Und die Wolves-Defense hatte ihnen jetzt nicht besonders so viel entgegenzusetzen. Also das eventuell ist ja dann das auch das wichtigere Ende, dieser große Schlagabtausch. Der Thunder Defense gegen die Pacers Offense, die sich dann so gegenseitig neutralisieren. Und dann ist vielleicht das entscheidende Ende eher, dass der Thunder Offense gegen die Pacers Defense, was dann den Unterschied macht, dass die Pacers vielleicht keine Antwort haben auf SGA oder auf der anderen Seite, dass die Thunder offensiv stagnieren, ihre Dreier nicht treffen und am Ende macht das dann vielleicht den Unterschied aus. Deswegen sehr, sehr interessant auch an dem Ende zu sehen, wie das dann wird mit den beiden Teams. Wollen wir zu unseren Tipps kommen?
Ja, super gerne. Es tut mir in der Seele weh, aber ich habe mich nicht zu einem knapperen Ergebnis durchringen können. Thunder in 5.
Das ist sehr deutlich. Ich sag Thunder in 6.
Alright.
So oft die Pacers unterschätzt. Ich glaube nicht, dass sie so weit auseinander sind. Aber hey, die Thunder sind elitär at home, haben die beiden Heimspiele. Die Pacers, weiß nicht, ob du bekommen hast, alle Fulltime-Pacers-Mitarbeiter werden eingeflogen zu den Spielen 1 und 2 nach Oklahoma City. Sehr, sehr coole Aktion.
Nice.
Zwei sehr, sehr gute Heimteams. Ich denke, dass die Thunder ihre beiden Heimspiele gewinnen und dann die Pacers ihre beiden Heimspiele. Und dann machen sie Thunder dann in 6 dann zu. Aber eher in 5 als in 7. So leid es mir tut.
Und ich bin schon eher bei in 6 als in 4. Also ein Sweep.
Ja, das hätte mich
auch gewundert. Ja gut, aber dann sind wir da ja weitestgehend. Kannst du mich noch einholen? In dem Fall dann nicht mehr, ne?
Nee. Wir waren gleich auf vor den Conference Finals. Ich habe beide Serien die Gewinner richtig getippt und du halt die Ergebnisse, also bist 2 Punkte vorne.
Ja.
Dadurch, dass wir ja auf das gleiche Team setzen, kann ich ja höchstens einen aufholen.
Schade, Mensch. Tut mir leid für dich.
Ah, schade. Ich hätte mal wieder einen Win gebraucht. Naja, was auf jeden Fall ein Win für uns wäre, wenn sich hier noch der ein oder andere Supporter findet. Wie gesagt, 75% auf den ersten Monat mit dem Code OKC und 25% auf das erste Jahr mit dem Code IND. Alles in der Folgenbeschreibung. Checkt's gerne aus. Wir wären euch super, 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 super dankbar. Und damit hätte ich gesagt, hören wir beide uns morgen wieder in der Supporter-Folge und im öffentlichen Feed dann Freitag morgen mit der Analyse zu Spiel 1, dass die Pacers ja jetzt mit Sicherheit gewinnen, nachdem wir beide gesagt haben, dass das ein deutliches Ding für die Oklahoma City Thunder wird.
Da gehe ich auch stark von aus. Und zwar mit einem 35-Punkte-Comeback im vierten Viertel.
Hundertprozentig.
Freunde, das soll es tatsächlich gewesen sein. Wir hoffen, das hat euch mal wieder gefallen. Wir hoffen, ihr seid jetzt gewappnet für die Finals, wir sind heiß und wir haben Bock, wir hoffen ihr auch. Und dann, ja, hören wir uns eventuell morgen im Supporter-Feed, wer Lust hat. Und wenn nicht, dann hören wir uns am Freitag im öffentlichen Feed mit Spiel 1 der NBA Finals. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für euren Support. Macht's gut, Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.